Mein Name ist Larisa Stanescu. Für diejenigen, die sich die Webseite vielleicht vorher angeschaut haben, der Titel meines Talks war ein bisschen anders, aber es geht trotzdem um dasselbe Thema. Ich werde versuchen, euch meine Gedanken näher zu bringen, warum ich glaube, dass Quantified Self Intimacy überhaupt killen wird oder gekillt hat. Zu meiner Person ein bisschen, einige Informationen. Gestern Abend bin ich ungefähr 3 Stunden und 50 Minuten geschlafen. Davon war die Hälfte Deep Sleep und die andere Hälfte Light Sleep. Heute habe ich ungefähr 6700 Schritte gemacht. Und ich werde jetzt ein kleines Experiment starten. Ich habe vorher beim Vortrag von Johannes auch meinen Puls ein paar Male gemessen und mein Heartrate war ungefähr 85 Schläge pro Minute. Und mal schauen, wie das jetzt ausschaut, weil ich ein bisschen aufgeregter bin. Wir sind 113 Beats pro Minute, also man merkt, glaube ich, schon ein bisschen. Nur zur Erklärung. Ja, warum meine Stimme zittert und so. Wie hat sich dieses Thema Quantified Self oder wie kommt das in unserem Alltag, wenn man sich die Medien anschaut, da kann man überall alles Mögliche an Headlines sehen, insbesondere jetzt mit dem Launch von dem Apple Watch, da glaube ich, ist Quantified Self langsam in die breite Masse gekommen. Und da kann man sehen anhand der News, es gibt die Anhänger, die positiv darüber reden und die negativ darüber reden und die sich Gedanken über Privacy machen und so weiter. Es gibt eigentlich ganz wenig in between sozusagen. Aber was ist eigentlich Quantified Self? Die offizielle Definition von der ganzen Bewegung ist Self-Knowledge through Data. Und das kommt eigentlich von, es beginnt mit auf der Wiege, auf der Waage steigen und Gewicht messen, bis hin zu einem Tagebuch halten oder Effektivität in der Arbeit messen. Was heute so viel spannender geworden sind diese Schrittezähler, Fitness-Tracker, Schlafmessen, Herzfrequenz und so weiter. Aber es geht auch weiter in Richtung DNA-Sequenzierung, Atem-Tracken, Temperatur, alles Mögliche. Wie ich für mich sozusagen die Quantified Self-Geschichte definiert, das ist für mich eigentlich ein Spiegel, weil ich schau ziemlich oft da rein und ich sehe eigentlich ein Bild von mir oder zumindest zurzeit nur Teile von mir. Und so wie jedes Spiegel würde ich sagen, schauen zurzeit nicht alle Leute gerne hin oder wollen gar nicht schauen. Und eben weil ich so oft reinschaue, ist mir eigentlich ein anderes Term, ein anderes Begriff, eigentlich viel lieber, das macht die ganze Geschichte ein bisschen netter, und zwar das Quantified Selfie. Genau. Was ist die Geschichte von Quantified Self? Es hat alles eigentlich in den 70er Jahren angefangen mit ein paar Nerds von MIT, die sozusagen unterschiedlichste Geräte angehabt haben, Antennen, Sensoren, alles Mögliche. In der Zwischenzeit hat sich die technologische Entwicklung ziemlich stark in dieser Bewegung eigentlich widerspiegelt. Also die Technologie ist viel mobiler geworden, wir tragen mit uns eigentlich ziemlich starke Sensoren, wir tragen sie in der Tasche täglich mit. Zwei also der wichtigsten vielleicht Entwicklungen. Accelerometer sind als Beispiel für Sensoren sind winzig klein geworden, aber gleichzeitig auch sehr billig. Eins kostet heutzutage unter einem Dollar. Ein anderes Beispiel wäre die Sequenzierung von DNA. Die hat ganz am Anfang ist von 1 Milliarde auf unter 1.000 Euro oder 1000 Dollar gekommen. Heute kann man DNA sequenzieren, wenn man ein Speichel-Sample nach USA schickt, um 100 Dollar. Das ist eigentlich ziemlich nichts sozusagen, und das führt natürlich auch zu einer ziemlich großen Personalisierung von Diagnosen und so weiter. 2007 hat die ganze Bewegung auch einen Namen und einen Brand bekommen. Gary Wolf und Kevin Kelly aus Silicon Valley, waren zwei Wired Reporters, haben diesen Begriff eigentlich zum ersten Mal auch so transportiert. Und ja, mittlerweile sehen, das rechts ist Chris Dancy, also links, Chris Dancy, und es ist the most connected man in the world, aber darüber werde ich später reden. Was sind die vier größten Bereiche? Ich werde zu jedem Bereich einige Beispiele bringen, was man unter Quantified Self so wirklich verstehen kann. Und die wichtigsten Sachen sind Lifestyle, Healthcare, Privacy und Big Data und Statistics. Das sind die vier Bereiche, die Quantified Self eigentlich formen und uns definieren. Zu meiner Geschichte eigentlich, wie ich dazu gekommen bin. Ich meine, für mich, also meine Geschichte kann man unter diesem Lifestyle, unter der Lifestyle-Kategorie einordnen. Ich habe aus Neugierde, eben weil ich in der Startup-Szene tätig bin und so, einige Apps ausprobiert, so wie Argus, so wie Moves. Das sind relativ simple Apps, sage ich mal, wo man die Schritte tracken kann. 2-3 Wochen habe ich sie sehr enthusiastisch ausprobiert und damit gespielt, und nach einiger Zeit ist es eigentlich langweilig geworden, weil die widerspiegeln mehr oder weniger dieselbe Fluktuation an Daten. Zusätzlich sind sie relativ unpräzise, sie fressen Akku auf und so weiter und so fort. Aber was passiert ist, ich habe einen Fitness-Tracker geschenkt bekommen. Am Anfang, muss ich sagen, war ich ziemlich skeptisch dem gegenüber, und da stellen sich auch viele Leute, finde ich, die richtige Frage ist, braucht man überhaupt so ein fancy Device, das einem sagt, dass du quasi nicht genug geschlafen hast? Kannst du das nicht selber wissen, wenn du nicht genug geschlafen hast? Oder brauche ich so ein Device, um zu wissen, dass ich ein sedentäres Leben eigentlich habe? Aber es gibt so ein Sprichwort, dem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. Also ich habe mir gedacht, okay, ich probiere das einfach aus und schaue, was es kann. Und nach einigen Wochen habe ich schon die ersten Effekte bemerkt, und eines der Effekte war, dass ich viel mehr geraucht habe zum Beispiel. Die Ärzte empfehlen, 10.000 Schritte am Tag zu machen. Ich war ungefähr im 5.000, 6.000 Schritte Bereich, und es hat mich natürlich nicht glücklich gemacht, wenn man das wirklich sieht, wie schlecht man performt. Und gleichzeitig habe ich angefangen, den Aufzug zu nehmen Treppen zu nehmen statt Aufzug. Und in der Arbeit habe ich ungefähr 100 Treppen. Das heißt, wenn ich eine rauchen gehe, sind es schon 200 Schritte dazu. Bei 5 Zigaretten kommen 1000 Schritte dazu. Gut, nach einiger Zeit, nach 2-3 Wochen, ist es wieder mal langweilig geworden, weil die Resultate sich eigentlich wiederholen. Und ich habe mir gedacht, okay, bevor ich das in der Schublade lege, so wie die Hälfte der Amerikaner, die ein Device haben, die meisten werden schon schubladisiert sozusagen, ich habe mir gedacht, okay, ich mache eine letzte Chance, und da habe ich eine so 30-Tage-Challenge gemacht mit No-Smoking und Jogging. Also ich habe mir sehr klare Ziele gesetzt. Ich habe gedacht, okay, schauen wir, wie mir das dabei helfen kann. Und ja, eigentlich kann ich heute sagen, also fast 4 Monate später habe ich 300 Euro gespart und ungefähr 10 Gramm Nikotin nicht zu mir genommen. Und ich glaube, das sind um die 1200 Zigaretten ungefähr. Und diese ganze Technologie hat mir eigentlich dabei ziemlich stark geholfen und mich unterstützt. Und meine Learnings, es sind jetzt keine bahnbrechende Learnings oder sowas, aber mit Hilfe dieser Tools habe ich einiges gelernt. Wenn man etwas über sich erfährt, dann hat man den Bedarf eigentlich immer, immer weiter zu forschen und weiter Daten und Informationen über sich zu erfahren. Eine lustige Geschichte, die Motivationstipps können manchmal demotivierend sein. In dieser App von dem Bundle, da bekommt man immer Tipps, was man besser machen kann, wie man das Ganze optimieren kann, wie zum Beispiel, dass man schneller, früher schlafen geht oder was man essen soll und so weiter. Und das Problem ist, eines Morgens bekomme ich eben auch so eine Notification, dass wenn ich nicht genügend schlafe, kann ich mich natürlich nicht gut konzentrieren, nicht gut fokussieren, nicht die richtigen Entscheidungen treffen. Das einzige Problem war, das war an einem Morgen vor meinen Prüfungen, wo ich die ganze Woche nur 2-3 Stunden geschlafen habe. Und das kann natürlich, das ist dann ja ein bisschen fehl am Platz sozusagen. Also die Technologie funktioniert noch nicht perfekt und ist noch nicht hat sich noch nicht wirklich adaptiert. Man lernt ziemlich schnell, dass man sich nicht unendlich optimieren kann und es ist auch okay, wenn man eine Zeit lang am selben Level bleibt. Erreichbare Ziele sind immer hilfreich, sich einen Frame zu setzen und so weiter. Und die Interpretation der Sachen ist eines der wichtigsten Punkte und das fehlt, glaube ich, zurzeit komplett. Es gibt keine Plattform, wo alle Daten auch mit ein bisschen Sicherheit und Encryption gesammelt werden können. Genau. Aber da gibt es also im Lifestyle-Bereich von Quantified Self, ich glaube, das ist eines der größten und der populärsten von den vier. Ein anderes Beispiel ist der Chris Dancy, the most connected man in the world. Er hat auch eine sehr interessante Einstellung zum Thema Quantified Self. Er ist der Meinung, dass Sensoren eigentlich in unserem Leben sozusagen seamless integriert sein sollten. Also wir sollten uns nicht darum kümmern, die Daten selber aufzuschreiben oder solche Geschichten, sondern die Sensoren sollten unser Leben, ohne dass wir unbedingt bewusst sind oder so, einfach mittracken und wir nur die Informationen daraus rausholen können. Er trackt sich mit ungefähr 300 bis 700 Sensoren. So, das sind seine Angaben und das ist eine Mischung zwischen Quantified Self und Internet of Things. Das beginnt mit Google Glasses, mit ebenfalls solche Fitness Tracker bis hin zu Sensoren für die Luftfeuchtigkeit, Temperatur. Sein ganzes Haus ist sozusagen automatisiert, Rollos, Lampen. Es gibt unterschiedliche Lichtprofile, je nach Mood und so weiter, unterschiedliche Musikrichtungen, die dann abspielen, wenn er in einem bestimmten Mood auch ist und so weiter. Und das nennt er alles das Internet sozusagen. Und es gibt auch so eine Success-Story hinter ihm. Er hat in einem Jahr 45 Kilos abgenommen. Und was ich spannend an seiner Geschichte finde, ist, dass er, zumindest so erzählt er die Geschichte, die erste Hälfte des Gewichtes hat er ohne eine Diät abgenommen, sondern er hat sich einfach die Daten angeschaut und gesehen, okay, herausgefiltert, was sind die Tage, wo ich die wenigsten Kalorien eigentlich reinnehme und was passiert an diesen Tagen. Und somit hat er festgestellt, wenn er mit bestimmten Leuten unterwegs ist, isst er eigentlich viel mehr und nimmt mehr Kalorien zu sich oder er geht mehr und somit verliert er einige Kalorien und so weiter. Das heißt, er ist, um dieses Gewicht abzunehmen, ist er nicht durch diese qualvolle Diät oder Sport machen und so weiter durchgegangen, sondern er hat es einfach nur die Informationen aus diesen Daten herausgeholt. Und so kann man eigentlich relativ viel über die eigene Person herausfinden, wie zum Beispiel auch eine Geschichte von ihm. er hat seine Lieblings-Porno-Genres rausgefunden, weil er, wo er sich Porno angeschaut hat, hat er das mit Heart-Monitors getrackt und konnte somit feststellen, was ihm am meisten eigentlich gefällt. Oder was auch spannend ist, in seinem Fall, er trackt nicht nur sich selber, sondern er trackt auch andere Personen. Das heißt, die Journalistin, eine der Journalistinnen, die ihn interviewt hat, war ziemlich gestresst davon, weil er hat begonnen, ihr zu sagen, okay, vielleicht musst du jetzt deine Position wechseln, weil du bist zu lange in derselben Position, in einer ungesunden gesessen und deine Wirbelsäule könnte unter Druck sein. Oder man hat an ihrem Gesicht und Gesichtsfarbe, weil sehr viel arbeitet mit den Kameras und Fotoverarbeitung, dass sie eigentlich sehr hungrig war und dass sie wahrscheinlich seit einigen guten Stunden nichts mehr gegessen hat. Auch eine spannende Geschichte von ihm, er hat seine ganze Beziehung getrackt und dadurch, dass er seinen Mut, also es geht in diesem Lifestyle-Bereich ja nicht nur um Fitness oder Bewegung, weil das ist oft in vielen Köpfen sozusagen, sondern man kann da auch Happiness-Level, man kann da auch generell das ganze psychische Wohlbefinden und so weiter mittracken anhand von physischen Parameter. Und dadurch, dass er sich konstant getrackt hat, ist eigentlich seine Beziehung, seine langjährige Beziehung schiefgegangen. Weil irgendwann einmal haben die Daten, die Statistiken eigentlich nicht mehr gepasst. Obwohl sie sich anscheinend trotzdem noch eigentlich gut verstanden haben. Und da stellt sich die Frage, inwiefern quasi Quantified Self noch Intimacy in so einem Fall zum Beispiel noch zulässt. Ein anderer Bereich, der eigentlich sehr interessant für viele ist, insbesondere für Unternehmen, das ist die Effektivität oder wie widerspiegeln sich diese persönlichen Daten über die Effektivität und Produktivität der Mitarbeiter. Und da gibt es ein Unternehmen beispielsweise in den Staaten, und sie entwickeln Produkte für CEOs und für Salespeople, sozusagen, damit sie deren Prozesse eigentlich verbessern können. Sie haben ein Software entwickelt für Voice Recognition und wenn die Salespersonen Sales Calls machen, läuft die Software im Hintergrund und analysiert die Tonalität, also gar nicht, was gesagt wird, sondern eigentlich nur die Stimme. Und wenn man das mit anderen Informationen, wie zum Beispiel E-Mails, Kalender, Einträge, Meetings und so weiter, alles korreliert, kann man eigentlich sehr spannende Insights finden. Was auch lustig ist bei dieser Company, die wollen keine Mitarbeiter aufnehmen, die nicht bereit sind, sich zu tracken. Also das haben sie auch offen gesagt, die Leute müssen dieselbe Vision eigentlich haben. Und das gibt es insbesondere in den Staaten in mehreren Companies, wo sie die Mitarbeiter dazu bringen, insbesondere ihre Schlafzyklen und das Schlafverhalten zu monitoren und zu tracken, weil damit hängt die Produktivität eigentlich sehr stark zusammen. Und da gibt es die unterschiedlichsten Methoden, wie man das ausarbeiten kann. Bei Buffer zum Beispiel gibt es täglich ein System, wo sich die Mitarbeiter müssen untereinander einen Call durchführen. Und da gibt es Mitarbeiter auf der ganzen Welt. Und sie müssen über ihre Schlaferfahrung sozusagen sich austauschen und sagen, was geholfen hat, was nicht geholfen hat und so weiter. Also Quantified Self kann gut sein, aber manchmal kann es auch in absurden Richtungen eigentlich laufen. Noch ein spannendes Beispiel, leider bin ich mir nicht sicher, ob man das bis hinten sehen kann. Die zwei Spreadsheets sind diesen Sommer eigentlich, haben sich online ziemlich stark verbreitet. Das Weiße, das wurde von einem Mann aufgezeichnet und das andere von einer Frau. Das sind ungefähr eineinhalb, zweimonatige Zeitperioden, wo die beiden von ihrem Partner rejected worden sind, wo sie sexuellen Kontakt haben wollten. Und daneben ist geschrieben, was war die Excuse, warum wollten sie keinen sexuellen Kontakt haben. Und das ist natürlich viral gegangen. Links ist es ziemlich lustig, weil es ist alles so ein bisschen auf Trollolol. Aber rechts, also links, ist, ja, ist es eigentlich nicht so lustig. Und man kann daran erkennen, wie die eine Beziehung eigentlich auseinandergeht. Und in beiden Fällen haben sie sich geschieden. Und warum ich dieses Beispiel gebracht habe, ist, ich meine, Quantified Self, viele fragen sich, ob das notwendig ist und ob das sinnhaft ist. Und in diesem Fall tendiere ich dazu zu sagen, die beiden Sachen sind sogar sinnlos, sowas aufzuschreiben. Also der einzige Sinn dahinter ist, das einfach für den Partner mal zu dokumentieren, weil das gibt ein anderes Bild, wenn draufsteht, excuse, I'm watching the show, I feel sweaty and gross, I need a shower, I'm exhausted, und das jeden Abend hintereinander praktisch. Also hin und wieder gibt es schon ja, Sex. Ja?
Was ist Magic Word? Magic Word. Bitte? Ein Massage.
Genau, also in diesem Fall ist es wahrscheinlich eher sinnlos aufzuschreiben, warum das nicht stattgefunden hat. Vielleicht wäre es interessanter zu wissen, dort, wo es stattgefunden hat, wie ist der sexuelle Appetit quasi gekommen. Weil daraus kann man lernen und man kann das Ganze einfach optimieren sozusagen. Ja, und auch zu Thema Relationships, da habe ich auch einen Bekannten, der einen ziemlich interessanten Experiment gerade macht. Er ist in einer Long-Term-Relationship und die beiden sehen sich relativ selten. Das heißt, ein großer Teil der Kommunikation läuft online. Sie haben sich einen Fragebogen überlegt und sie füllen diesen Fragebogen täglich aus. Und dieser Fragebogen enthält ungefähr 15 Fragen, wie zum Beispiel, sind Sie heute Morgen zusammen aufgestanden? Haben Sie heute voneinander was gelernt? Waren Sie böse aufeinander? Und so weiter und so fort. Und Sie wollen das in einem Jahr analysieren lassen und zusätzlich auch noch die ganze digitale Kommunikation und somit präventive Modelle und Vorhersagensysteme eigentlich aufbauen. Vielleicht ist nicht immer der richtige Zeitpunkt, in einer seriösen Diskussion einzusteigen, oder vielleicht muss man heute einfach ein Kompliment machen, damit das Ganze einfach besser läuft. So, generell die ganze Tracking-Geschichte im Lifestyle-Bereich, da ist der Fokus auf Gesundheit eigentlich, auf Prävention und auf Diagnose. Da redet man gar nicht eigentlich von Krankheiten oder sowas. Hingegen im Healthcare-Bereich, da geht es vielmehr um Krankheiten, wie kann man die Symptome erfassen, wie kann man herausfinden, was funktioniert als Medikamente und so weiter und so fort. Und bei der Schnittstelle zwischen Healthcare und Lifestyle, da gibt es in letzter Zeit ziemlich viele Geräte, die sich da entwickeln. Rechts gibt es das Scanado und links ist das Biomeme. Mit Scanado, das ist ein sehr spannender Device, da kann man Temperatur, Herzfrequenzvariabilität, Hämoglobin im Blut, sehr viele Daten eigentlich abmessen. Das ist so wie Doctor in your pocket. Und mit dem Biomeme zum Beispiel, das ist ein DNA-Diagnose-Labor angehängt sozusagen an dem Smartphone. Und somit mit dem Gerät kann man eigentlich das DNA aus dem Speichel oder aus dem Stuhl oder verschiedene andere Sachen eigentlich zu Hause sequenzieren. Und es gibt sogar von dieser Company ein Video von der, ich glaube, 9-jährigen Tochter des Gründers, die ihr DNA mit diesem Device sequenziert. Und das finde ich eigentlich sehr ja, überraschend und ja. Im Healthcare-Bereich gibt es einerseits die Tools, die man verwenden kann, um das Ganze zu messen und die Informationen zu holen. Aber gleichzeitig gibt es auch Plattformen, die das Ganze sehr interessant machen. Asthmapolis ist rechts. Das ist eigentlich noch ein Projekt, das läuft. Das ist ein Asthma-Device, ein Spray, das ein GPS integriert hat im weißen Knopf dort oben. Das heißt, die Leute sind immer sozusagen geografisch getrackt, wenn sie einsprayen. Und somit kann man herausfinden, in welchen Regionen gibt es die meisten Probleme, wo brechen Krisen auf, gibt es Epidemien und so weiter. Und die ganzen Informationen sind natürlich in Realtime. Und sowas gab es bis vor einigen Jahren überhaupt nicht. Also das war gar nicht fast vorstellbar. Genau. Und daraus kann man natürlich, wenn man so große Datensätze hat, kann man Schlussfolgerungen auch über die Umwelt generell ziehen, wie zum Beispiel, wie ist die Qualität der Luft in einigen Regionen und so weiter. Und Patients Like Me, das ist ein anderes Projekt, das von einem jungen Mann, ich glaube 29 Jahre alt, gestartet worden ist, der mit ALS diagnostiziert worden ist. Und die ALS-Patienten sind eigentlich sehr selten und über die ganze Welt verteilt. Das heißt, er hat keine Möglichkeit gehabt, sich auszutauschen. Man muss immer auf der Meinung von einem einzigen Arzt eigentlich sich beruhen, sozusagen. Und mittlerweile hat die Plattform über 2000 Krankheiten aufgelistet und über 200.000 kranke Patienten, die sich prinzipiell zu neurologischen Krankheiten austauschen. Und es geht nicht nur um diesen Austausch, sondern es gibt dort auch täglich Fragebogen. Die Leute sind auch motiviert, diese Fragebogen auszufüllen. Es gibt immer kleine Rewards. Und die Datenmengen, die da produziert werden, und die sind auch akkurat, weil sie haben die Motivation, auch diese Daten dort einzugeben, weil sie können auch mit den Ärzten kommunizieren. Das gibt es in keinen wissenschaftlichen Studien. Also, dass ein Arzt zum Beispiel mit einem Knopfdruck 200 ALS-Patienten mit einem Fragebogen erreichen kann, ist so was wie unmöglich sozusagen. Ja, der dritte Bereich, der sehr wichtig eigentlich für Quantified Self ist, ist Big Data und Statistiken. Und ich sage ganz ehrlich, über Big Data weiß ich relativ wenig. Was ich aber weiß, ist, wenn man viele Daten hat und große, große Datensätze hat, dann kann man Vorhersagen treffen und Modelle entwickeln, wie sich eigentlich die Leute verhalten werden, wenn bestimmte Aktionen gesetzt sind. Das ist eigentlich ein Chart, das vor kurzem rausgekommen ist. Ich glaube, diesen Sommer gab es das Erdbeben in Kalifornien und einen Tag später ist es raufgekommen, ohne allzu große Kommentare. Das ist von Jawbone, die Firma, die dieses Band gemacht hat. Und da kann man sehen, die Leute, also wie die Leute aufgestanden sind mitten in der Nacht, je nach Nähe zum Erdbeben. Und ich meine, das sind jetzt wieder mal keine bahnbrechende Informationen oder so, aber wenn man sie über längere Zeit trackt, dann können sie, glaube ich, sehr aussagekräftig sein. Und ebenfalls von Jawbone, das ist das Meal of Fortune, und sie können, weil sie so viele Daten schon haben, also die Leute tracken oft auch das Essen, was sie zu sich überhaupt nehmen, und das tragen sie ein. Ich bin nicht so ein Fan davon, insbesondere weil ich oft zum Beispiel Sachen wie Blinzengröstel oder sowas esse, und das kann man relativ schwierig auf Englisch irgendwie eintragen. Aber auf jeden Fall, Das ist auch so ein System, wo man kann sich anschauen, wenn jemand eine Zutat isst, sozusagen, wie wahrscheinlich ist es, dass sie andere Zutaten auch noch dazu nehmen. Und das in Funktion von, also die Frühstücksrat sieht anders als Abendsrat und so weiter. Und ich glaube, da wird es eigentlich ziemlich klar, wie powerful diese ganzen Technologien in den nächsten Jahren sein werden, wenn man eben Empfehlungen machen kann, wenn man das Ganze trackt und ja, also man kann die Leute dadurch auch ziemlich, ziemlich stark beeinflussen, weil wenn ich ständig auch Notifications bekomme, sag, hey, vielleicht willst du das machen oder vielleicht passt genau das für dich in diesem Moment, dann tendiere ich das auch dazu zu machen, insbesondere wenn das System ungefähr weiß, in welche Richtung ich wahrscheinlich gehen werde, sozusagen. Ja, und zum Thema Privacy, das ist, glaube ich, eines der schwarzen Schafe in dieser ganzen Geschichte. Man kommt ziemlich schnell darauf, dass nicht nur quasi ich an meinen eigenen Daten interessiert bin, sondern andere wahrscheinlich noch mehr, und in diesem Fall sind es Unternehmen und Institutionen und so weiter. Und eines der Geschichten, die ich da immer oft merke, ist, ich quantifiziere relativ wenig Informationen über mich, aber einige Sachen habe ich auch versucht, wie zum Beispiel Finanzierung. Ich habe versucht, alle meine Ausgaben aufzuschreiben, und es ist sehr mühsam in einem Monat, weil manchmal gibt man auch ganz kleine Beträge aus. Aber auf der anderen Seite frage ich mich, warum kann, so wie meine Bank oder die meine Kreditkarte eigentlich haben, warum können sie mir diese Daten nicht zur Verfügung stellen? Genauso geht es mit diesen Bonuskarten von Billa, Spar und so weiter. Da könnte man eigentlich Zugang haben zu einer der wichtigsten Informationen, wie zum Beispiel die ganze Ernährungsgeschichte, sehr einfach zusammengefasst. Und ein anderer Datenset, wo wir wieder mal keinen Zugang haben und der sehr interessant sein kann, sind die Metadaten. Und es gab gerade vor einigen Wochen, ein Experiment, wo, ich glaube, ein Deutscher sich eine App gebaut hat, mit der er alle Metadaten gesammelt hat und diese direkt an einer wissenschaftlichen Institution in Holland geschickt hat. Und sie haben die Daten interpretiert und ihm, also ein Profil sozusagen von ihm gemacht haben. Und da kann man sehen, wo, also seinen Tagesverlauf, wo er überall war und was er zu diesen Zeitpunkten gemacht hat, mit wem er geredet hat und so weiter. Man kann schauen, was für Dienste er genutzt hat, wie sein sozialer Netzwerk ausschaut, was für Seiten er sich anschaut, und daraus kann man eigentlich schlussfolgern, was für politische, was für kulturelle Views er hat und so weiter. Also das Bild nach einer Woche Tracking, was man über diese Person hat, ist wahrscheinlich viel akkurater und breiter als seine Freundin, Partnerin oder seine Freunde über ihn eigentlich wissen. Und also wie gesagt, ich glaube, Privacy wird als schwarzes Schaf sozusagen gesehen, aber mit zwei simplen Maßnahmen könnte man vielleicht das Privacy-Problem ein bisschen mildern. Und eine der Maßnahmen könnte zum Beispiel sein, dass die User selber Zugang zu diesen Daten haben. Weil das Tragische daran ist, ja, wir werden, also diese Daten gehören nicht mehr uns, aber wenn wir zumindest Zugang dazu haben können und davon auch selber profitieren können, wäre es vielleicht halb so schlimm. Und die zweite Maßnahme wäre die Mindset-Änderung. Weil im Moment werden kranke Leute oder Leute, die nicht so gut performen oder unter dem Average sind, werden eigentlich bestraft, stigmatisiert, mit dem Finger gezeigt. Und das Problem mit diesem Mindset ist, dass man den Leuten somit eigentlich gar nicht hilft, sondern eigentlich weiter runterfallen lässt. Nach dem Modell, man ist eigentlich selber schuld, wenn man sich nicht bewegt, wenn man sich nicht gesund ernährt, wenn man nicht genug schlaft und so weiter und so fort. Und Tim O'Reilly hat eine ziemlich interessante Aussage gemacht, und das stimmt auch immer mehr, kann man immer mehr sehen, das Businessmodell vom Internet of Things, von Quantified Self und so weiter, sind eigentlich die Versicherungen, und die Daten sind das sozusagen das neue Öl. Und das ist natürlich problematisch, weil wenn man die Maßnahmen nicht setzt, so wie das empfohlen wird, wird man bestraft, muss man mehr zahlen und so weiter. Und ja. Und jetzt zurück zum Hauptthema: Was ist überhaupt Intimität? Ich habe das auf Wikipedia gesucht und da habe ich herausgefunden, dass es vom lateinischen Terminus intimus kommt und das bedeutet am weitesten innen. Und Intimität ist ein Zustand tiefster Vertrautheit, also dort, wo man eigentlich kuschelig ist mit sich selber oder mit anderen Leuten sozusagen. Dort, wo man das ist, was man eigentlich auch ist. Und das beruht sehr stark auf Empathie und Sympathie. Und was ich heute behaupte, ist, dass die Intimität eigentlich gestorben ist oder besser gesagt getötet ist von eben Bewegungen wie Quantified Self oder Internet of Things. Und warum ich das sage oder wie ich das argumentiere, ich hab drei Argumente dafür. Und wenn ihr das in Frage stellt, dann freue ich mich auch. Das erste ist Optimierung. Also Core im Grunde ist eigentlich oder beruht die Quantified Self-Bewegung auf Selbsterkenntnis und Selbstoptimierung. Und das heißt, man muss sich wirklich genau anschauen, wie man funktioniert, wie man tickt und so weiter. Man muss sich in diesem Spiegel ja anschauen. Und oft, wenn man sich in diesem Spiegel anschaut, sieht man Sachen, die man vielleicht nicht sehen will, wie zum Beispiel, man findet heraus, wenn man Daten über längere Zeiträume trackt, dass man krank ist, dass man vielleicht unheilbar krank ist, dass man vielleicht faul ist oder dass man underperformed, nicht so gut ist, wie man sich vielleicht selber einschätzt. Und ich glaube, das führt dazu, dass man aus dieser Vertrautheit eigentlich rauskommt, dass es nicht mehr so kuschelig bleibt, wenn man sozusagen selber über sich nachdenkt, dass man sehr viele Sachen auch in Frage stellen muss. Der zweite Grund, warum Quantified Self Intimität tötet, ist die, glaube ich, die Enttabuisierung. Das Ich ist in vielen dieser Experimente oder Beispiele, die ich gezeigt habe vorher, das Ich ist sowohl das Subjekt als auch das Objekt. Weil es geht alles um mich, ich track meine Daten, ich verändere meinen Lebensstil, ich versuche das Ganze zu optimieren, aber gleichzeitig bin ich das Objekt dieser Experimente und ich muss so wie in jedem wissenschaftlichen Experiment, also wenn ich wirkliche Results haben will, muss ich ehrlich sein mit mir, mit der Methode, mit den Results, mit den Schwierigkeiten und so weiter. Und ja, viele der Leute, die Community, die Quantified Self Community, ist eigentlich eine der offensten Communities im Internetbereich, würde ich sagen, weil sie oft sehr intime Daten und Experimente teilen. Und das beginnt, wie wir gesehen haben, beim Sex- und Beziehungsdaten, über Krankheiten, die man hat. Also eigentlich alles, was nicht funktioniert, weil man misst oder man zeigt jetzt nicht unbedingt das, was eh ganz normal und gut funktioniert, sondern problematisch ist, was nicht gut funktioniert. Und ja, ich glaube, das ist diese Enttabuisierung, dieses Offenreden über Sachen, worüber man normalerweise in verschiedenen Kulturen nicht offen redet, das führt auch dazu, dass die Intimität einfach verkleinert oder verkleinert wird. Und das dritte natürlich die Privatsphäre. Ich meine, die Definition von Intimität ist am weitesten innen. Und eigentlich über diese fehlende Privatsphäre, weil es ist ziemlich klar, alle Daten, die online gehen, die gehören eigentlich nicht mehr mir selber. Oder die Daten, die ich in diesen Tools eigentlich eingebe, gehören nicht mehr mir. Das heißt, dieses am weitesten innen transformiert sich eigentlich in fast am weitesten außen sozusagen, dadurch, dass man diese Tools benutzt. Und sind, muss ich sagen, ziemlich verführerisch. Genau, und das ist eines der, also ungefähr zwei Drittel der Tracking-Apps haben folgenden Satz in den Terms and Conditions, und dieser Satz sagt eigentlich, dass wenn sich etwas in der Company verändert, wenn es ein Merger gibt, wenn sie pleite gehen, auch nur wenn sie verhandeln, haben sie das Recht, praktisch unsere Daten zu teilen. Also insofern glaube ich, ist das auch eines der wichtigsten Gründe vielleicht, warum unsere Privatsphäre sozusagen, also warum Identität, Intimität gestorben ist. Und die letzte Slide, das ist ein bisschen, wie ich das Ganze sehe und interpretiere und wie ich glaube, dass es sich entwickeln wird. Ich glaube, zurzeit gibt es sozusagen ein Me, das einen Haufen, eine Fülle an Aktionen durchführt, und nur ein kleiner Teil davon wird getrackt und quantifiziert. Und gleichzeitig gibt es verschiedene andere Informationen über mich, wo ich keinen Zugang dazu habe, oder verschiedene Sensoren, die mich sowieso tracken, wie zum Beispiel Kameras oder Umweltsensoren und so weiter. Und das ist eigentlich das Statistical Me, weil sie selber Modelle entwickeln für Verhalten von verschiedenen Gruppen, Segmente und so weiter. Und ich glaube, das ist der Status quo, und meine Vorhersage ist, dass sich das so entwickeln wird, und zwar das Quantified Self wird das Ganze, mein ganzes Self sozusagen abdecken, und das Statistical Me wird das sozusagen umgehen. Und wenn man eine Aktion im Quantified Self-Bereich sozusagen macht, dann gibt es automatisch oder werden automatisch Verhaltensmodelle, Präferenzen und so weiter ausgerechnet. Ja, wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, gibt es am 23. September auch das Quantified Self Meetup, und da treffen sich Leute, die Interesse daran haben und die sich ganz frei eigentlich austauschen. Das findet im IBM Österreich statt, also bei Schwedenplatz gleich. Dankeschön. Gibt es Fragen?
Ja, danke. Die Fragen kommen mit dem Mikro.
Hallo. Jemand fragt, ob du jetzt deine Daten, die du aufgenommen hast, auch Ärzten oder Trainern weitergegeben hast? Mhm. Oder jetzt du hast deine Daten?
Mhm. Na, zurzeit habe ich das nicht gemacht, aber ich plane das demnächst zu machen. Einfach um zu schauen, wie die Ärzte dazu überhaupt darauf reagieren. Aber es gibt eigentlich ziemlich viele Geschichten dazu, und es gibt ein ganzes Range sozusagen an Reaktionen. Es gibt sogar Ärzte, die gesagt haben, okay, wenn du dich schon sowieso trackst und wenn du sowieso so viele Entscheidungen sozusagen selbstständig treffen willst und so, dann will ich dich, also ich will keine Verantwortung mehr für dich haben. Bis hin zu Kollaboration.
Ich will kurz reagieren auf den Vorschlag, dass die Intimität sozusagen am Ende ist, weil die Privat. Das ist ein bisschen irritierend. Ich spreche langsamer. Also, Privatsphäre, das findet, wir verlieren unser geheimes vor uns selbst, wir sind deprimiert, weil wir möglicherweise andere Performer sind, und entweder wir drehen das um und nehmen das Angebot an, selbst optimierend zu werden, oder wir müssen halt einfach anerkennen, dass wir Verlierer sind. Das ist also die Erklärung, warum Intimität hier von Ende ist. Und das ist, wenn man das annimmt, dann ist es natürlich eine ganz romantische Vorstellung, weil es eben das Geheimnis des Selbst gibt, das Geheimnis der Beziehung, das irgendwie gerettet werden soll. Und dem kann man natürlich auch das Gegenteil gegenüberstellen, einer bürgerlichen Vorstellung, dass am besten die Paare zusammengehören, die besonders ähnlich sind. Und was kann es denn besser sein für den Matchmaker? Also da aus diesem Grund heißt Match.com ja auch Match.com, weil es diese uralte bürgerliche Tradition des Matchmakers, der das den perfekten Partner finden soll, der aus derselben Klasse kommt, der dieselben Bedürfnisse hat und so weiter. Also es sind ganz verschiedene Beziehungsideale und da stellt sich natürlich auf die romantische Seite. Zeig uns. Nur als mehr ein Paar, ja, als wirklich ein Widerspruch.
Ja, ich glaube auch, dass ich mich eher ich bin mir nicht sicher, ob auf die romantische Seite, aber ja, ich glaube, das ist einfach ein Tool, diese ganzen quantified self Daten und Sensoren, die wir haben, und man kann daraus machen, was man will eigentlich, und man kann es benutzen, wie man es will. Und was ich aber gelernt habe, ist, auch wenn man in die eine oder in die andere Richtung tendiert, sozusagen, das entweder zu negieren und gegenzusteuern, oder wenn man versucht, immer optimistisch zu bleiben oder so, ich glaube, das ändert sich und man bleibt nie in derselben Position gegenüber Quantified Self. Und es gibt Perioden, wo man das intensiver nutzt, und es gibt Perioden, wo man das sozusagen stehen lässt. Also, aber ja.
Wie sieht es aus mit der Differenzierung von Leuten, die das verwenden? Weil zum Beispiel bei einem Sportwettenhersteller gibt es bei der günstigen Variante, kann es nur das Internet hochladen, auf der Plattform und dann ansehen. Und wenn das besser in der Linie kann, ist es allein auf meiner PC, das auch dann sind. Gibt es eine Differenzierung, dass Leute Gruppen sagen, sie verwenden ihre Technologie, weil sie selber die Kontrolle haben? Mhm. Und Geldesanmerkung dazu, wenn ich irgendwelche Daten von mir aufzeichne, zum Beispiel mit seinem Förder, dann kannst du einen Prinz delegieren.
Also.
Und gibt noch eine Anmerkung, die Kundendaten gibst du deswegen nicht, weil sie es nicht geben wollen. Das ist richtig, ja.
Ja, also es ich habe einen Freund, der quasi für die Daten, der nachgefragt hat, und er hat sie nicht bekommen. Es ist eh klar, dass es nicht deswegen, dass wir sie deswegen nicht bekommen, aber Hauptsache, also Fakt ist, wir bekommen sie nicht so oder so. Und ja, es gibt definitiv mehrere Gruppen oder Segmente an Quantifiers. Es gibt die Hardcore-Tracker, die sich wirklich selber Systeme bauen und Sensoren und so weiter. Und da kann man davon ausgehen, dass der Großteil der Daten eigentlich zum Beispiel auch bei denen bleibt. Aber in dem Moment, wo man auch mit Premium-Versionen sozusagen, es steht prinzipiell in den Terms and Conditions, Dass sie das Recht haben, diese Daten, sobald die Daten auf deren Server sind, sozusagen, dass sie das Recht darauf haben. Und dann bin ich mir nicht mehr sicher, ob Premium oder Basic oder Free halt einen Unterschied machen. Ich hoffe, ich habe die Frage beantwortet.
Ich glaube, ich bin auf diese Machtfrage, was kommt denn da auf Daten spannend, weil das ist ja für die romantische Seite enden oder die unromantische, die ich persönlich nicht so viel wirklich davon abhängt, wie viel Empowerment oder hintersteckt, wie viel Macht sie hat. Ja, und ich glaube, momentan haben wir halt bei den meisten Mal so ein bisschen das Gefühl der Unmacht. Ja, und jetzt hat wahrscheinlich diese starke Polarisierung noch. Ja, also Ich bin sehr gespannt, ob es einen Mittelweg gäbe, auch zwischen deinen Grafiken, die du gezeigt hast. Ich fand die Grafik ganz spannend, sich das besser vorstellen zu können, in welche Richtung es geht. Und ich habe auch diese andere romantische Sichtweise, weil wir haben sie irgendwie immer glaubt, dass es immer trocken und so direkt ist, nicht direkt fahren auf den Dienst, also dass sich vielleicht noch verändert, was wir da immer noch aufgehört haben, unseren Fokus eben, wann so ein ständiges Nachhetzen oder eine ständige Entwicklung ist, immer wieder. Man kommt so stellt sich das vor. Okay, hat
jemand noch eine Anmerkung, sonst gehen wir wieder in eine. Ja, so, das ist natürlich eine Frage, die du jetzt so selbst schon eine Frau angesprochen hast, brauche ich wirklich eine App, die mir sagt, siehst du, wie ich geschlafen habe? Oder ich habe es auch mit einem Kollegen gesprochen, der Sportler ist, und sehr begeistert, dass ich auch sehr gut bin. Der Gemeinde, das hat, oder vom Essen hat er eigentlich eben, er braucht es nicht mehr, weil mittlerweile kann er seine Pulsarbeit einfach durch sein Tagegefühl auf drei Schläge genau bestimmen. Also Gott, er hat wirklich keine Geld gebraucht, um das zu lernen. Und zum einen ist es mein Tagegefühl, was sagt das Gerät. Aber mittlerweile braucht es nicht mehr. Und ich denke, das ist eigentlich auch, da könnte auch ein Grund sein, warum wir das nicht mehr weggeben.
Ich glaube, da gibt es die zwei Ansichtsweisen sozusagen. Und das ist, die eine ist die Ansichtsweise von Chris Dancy, und er meint, man soll einfach alles tracken und schauen, was passiert sozusagen. Und die andere Ansichtsweise kommt eher von Gary Wolf und von der Quantified Self-Bewegung. Und sie sehen das Ganze ein bisschen so wie, ja, es hat einen wissenschaftlichen Hauch sozusagen, und sie sagen, kein Tracking beginnt ohne ein Problem, ohne eine Fragestellung und so weiter. Und wenn man die zweite Ansichtsweise praktiziert oder so, dann ist es, glaube ich, normal, dass einige Geräte ja mit der Zeit halt verschwinden sozusagen, weil da gibt's ein Anfang und ein Ende vom Experiment, und wenn man das herausgefunden hat, dann bewegt man sich weiter zu den nächsten Themen sozusagen.
Okay. Ein Punkt, was ich immer mit dem Österreicher SVA, die hat so ein Bonussystem eingeführt, wenn du zu rauchen aufhörst, wenn Alkohol trinkst, nicht abnimmst, dann zahlst du weniger Gebühren. Gibt es da schon, und das ließe sich natürlich mit solchen Kontrollinstrumenten relativ gut darauf kontrollieren, gibt es da schon, dass sich dann Selbstvermessung oder Auferzogene Selbstvermessung oder schon schaffen?
Ich bin mir im Versicherungsbereich nicht sicher, aber das gibt es sehr stark bei Unternehmen zum Beispiel. Also sehr viele Unternehmen in den Staaten haben einen Vertrag mit Fitbit, das ist quasi der Konkurrent, und sie liefern dann in Bulk sozusagen sehr viele Geräte. Die Mitarbeiter tracken sich, und je nach Performance, also das fließt dann quasi im Bonussystem und so weiter ein. Aber im Versicherungsbereich, da bin ich mir nicht sicher, ob es schon was gibt.